So, okay. Heute wird uns Vanessa dienen und ich freue mich drauf. Sie wird wahrscheinlich heute und nächste Woche dienen. Es wird ein Zweiteiler, vielleicht auch ein Dreiteiler. Mal schauen, was Gott draus macht. Ich freue mich drauf. Amen. Halleluja, eine freut sich schön. Die anderen vielleicht danach. Ich möchte euch noch was mit auf den Weg geben, was mir der Herr ganz klar gezeigt hat. Vor ein paar Wochen habe ich in der Predigt gesagt, deswegen sage ich das auch jetzt, damit es auf der Aufnahme ist, für die, die heute nicht da sind, habe ich gesagt, wenn du hier vorne ein Zeugnis gibst, dann ist dein Lohn weg. Könnt ihr euch erinnern? Und ich spüre so im Geist, dass manche jetzt hier gar nicht mehr vorwollen. Ich glaube, ihr habt es nicht richtig verstanden. Wenn du hier vorkommst und ein Zeugnis gibst über das, was der Herr getan hat, dann kannst du nichts verlieren, weil du gibst Gott die Ehre. Wenn du hier vorstehst und sagst, ich habe gebetet, ich habe einen bekehrt, ich bin dahin, ich war da, ich habe mitgemacht, dann ist es, wo du dir Ehre gibst. Und wenn du das hier tust, kriegst du keinen Lohn. Habt ihr den Unterschied verstanden? Also ich möchte, dass ihr nach wie vor kommt und Zeugnis gebt, aber wirklich zur Ehre Gottes. Amen.
Ach, ich hätte die letzten beiden Lieder jetzt noch ewig weiterhören können. Der Vor- und der Nachteil an deiner Maske ist ja irgendwie, dass die Träne direkt aufgefangen werde, aber dass die Maske klatschnass ist, wenn man nach dem Lobpreis fertig ist. Ich müsste mir so Tempos da reinstecken. Ich hoffe, ihr könnt diesen Lobpreis, wie er so gerade ist, trotzdem so genießen wie auch wir, weil man einfach ganz bewusst ganz anders zuhört und auf die Texte achtet und auf Gott achtet. Und ich hoffe, dass es euch genauso segnet wie mich, aber ich hätte da jetzt echt ewig weitermachen können in den Liedern. Ja, und als ich die Predigt vorbereitet habe, ging es mir ähnlich. Ich habe den Jakobusbrief durchgelesen und dachte mir, wo soll ich aufhören? Das ist so ein cooles Buch. Ich weiß nicht, hat jemand von euch das schon mal bewusst ganz durchgelesen? Ein, zwei Leute, drei Leute, vier? Egal, ob du es schon mal gelesen hast oder nicht, ich hoffe, es wird dich trotzdem segnen. Und je länger ich das vorbereitet habe und es hat so Spaß gemacht, habe ich immer wieder gehört, wie Gott sagt, es werden mehrere Sessions draus. Ich weiß noch nicht, wie viele es werden, je nachdem, wie weit wir kommen. Aber ich glaube, dass im Jakobusbrief so viel Starkes steht, was uns heute so viel weiterbringt. Und allein der erste Vers ist genau für uns, aber ich will vorher noch kurz beten. Herr, ich danke dir, dass du meinen Mund füllst, nur mit deinen Worten, dass alles, was aus mir kommt, aus mir spricht, wirklich von dir ist. Ich will dir allen Freiraum geben, dass du durch mich wirkst, dass du durch mich sprichst, dass du durch mich einfach in die Herzen triffst. Ich danke dir, dass du so ein starkes Wort uns gegeben hast, so ein Buch voller Geheimnisse, voller Schätze, voller Wahrheiten, voller Lösungen, voller Antworten. Ich danke dir einfach, dass wir dein Wort haben, dass wir dein Wort lieben dürfen, dass wir deine Gegenwart lieben dürfen und dass du uns alles gibst, was wir brauchen. Und ich danke dir, dass uns dieses Wort alle einfach aufbaut und erquickt und uns wieder Mut und Hoffnung gibt, nach vorne zu schauen. Und ich danke dir für all diese Verse, die voller Wahrheit sind, voller Kraft und voller Energie, voller Hoffnung. Und ich danke dir, dass du, Heiliger Geist, uns den Schlüssel gibst, um jedes Wort zu verstehen, um jeden Vers greifen zu können und dass einfach du jedem Einzelnen offenbarst, was dort steht, für jeden Einzelnen individuell. Dafür danke ich dir, Herr. Amen. Also wie gesagt, schauen wir Jakobus an. Und in den ersten Versen, in dem ersten Vers sagt er eigentlich schon, dass er seine Freunde grüßt, die in der ganzen Welt zerstreut in der Fremde leben. Und wörtlich sagt er dort, dass er die 12 Stämme grüßt, die in der Zerstreuung leben. Das heißt also, er spricht die Juden an, die damals zu Christen wurden und irgendwo in nichtjüdischen Völkern gelebt haben. Er spricht aber auch die christliche Gemeinde an, die außerhalb ihrer himmlischen Heimat lebt. Und wer ist das? Das sind wir. Wir leben außerhalb unserer himmlischen Heimat. Wir sind hier Erdenbürger, wir sind Aliens, wir sind hier temporär. Hier ist nicht unser Zuhause, sondern wir sind Himmelsbürger und unser Ziel ist der Himmel. Das heißt, auch wir sind außerhalb unserer Heimat. Genauso wie diese christlichen Juden, an die er diesen Brief schreibt. Deswegen weiß ich ganz genau, dass diese Worte auch für uns zählen. Und das hat mich schon aufhören lassen, als ich das vorbereitet habe und dachte mir, boah, krass, das ist einfach genau für uns. Diese Verse sind genau für uns. Und dann gehen wir eigentlich auch schon in den zweiten Vers. Ich werde immer wieder aus verschiedenen Übersetzungen vorlesen. Die Hoffnung und die Schlachter werdet ihr auch hier am Beamer sehen. Wenn ich aus der Neues Leben Übersetzung vorlese, werde ich das aber natürlich dazu sagen. Und die werdet ihr leider nicht an der Wand sehen, aber ich hoffe, dass es euch nicht verwirrt. An sich wird es euch helfen, wenn ihr das vielleicht auch daheim einfach nochmal diese Kapitel durchlest, so wie es für dich passt. Also, wir fangen an in der Schlachter-Übersetzung. Die Schlachter ist in diesem Vers ähnlich wie in der Luther. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Ich habe diesen Vers gelesen und dachte so, das passt doch perfekt in die aktuelle Zeit, weil wie viel Anfechtungen haben wir zurzeit, wie viel Kämpfe haben wir zurzeit, wie schwer ist es manchmal? Und diese Verse sind einfach so stark. Dann das Ganze nochmal in der Neues Leben. Liebe Brüder, wenn ihr in schwierige Situationen, wenn dort euer Glaube geprüft wird, dann freut euch. Die Hoffnung für alles sagt in dem Vers, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Mal wieder eines der größten Paradoxen in der Bibel, wir sollen uns freuen, wenn wir angefecht werden. Wir sollen uns freuen, wenn es schwer ist. Wir sollen uns freuen, wenn es uns schlecht geht. Das macht keinen Sinn. So, Gott, warum? Warum sollen wir uns da freuen? Es macht ja gar keinen Sinn, weil mir geht es ja dann schlecht und nicht gut. Wie soll ich mich dann in dem Moment freuen, wo alles gerade x-mäßig aussieht? Wie soll ich mich da freuen? Aber darin liegt so ein gigantischer Schlüssel und das lesen wir in den nächsten Versen. Vers 3 bis 4, wieder in der Schlachter. Da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Das Ganze nochmal in der Luther. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld bewirkt. Ich fasse gleich nochmal zusammen, was die einzelnen Übersetzungen anders gesagt haben. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Im Prinzip sagen sie das Gleiche, drücken es aber ein bisschen anders aus. Zum Schluss noch die Neues Leben Übersetzung. Denn wenn ihr euch darin bewährt, dann wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen. Und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Wenn ihr also Anfechtungen in eurem Leben habt, Anfechtungen, wo ihr angegriffen seid in vielerlei Form von Menschen, im Geist, was auch immer, wenn es dir gerade schlecht geht oder auch du angefechtet bist, weil du hier dumme Masken tragen musst oder manches dir geraubt wird, es ist alles gerade nicht so leicht. Ja, ständig werden wir angefochten und ganz oft wird auch unser Glaube angefochten mit Symptomen, wo du denkst, warum ist da jetzt schon wieder ein Schmerz, was ist da los? Dann fechtet es dich an, es fordert dich heraus. Wie reagierst du? Wie handelst du? Was passiert? Wirst du sagen, oh nein, ich habe schon wieder Migräne oder sagst du nein, in Jesu Namen nein? Das heißt, jedes Mal, wenn du angefechtet wirst, wenn dein Glaube geprüft wird, wenn er hart auf die Probe gestellt wird, sagen die einzelnen Übersetzungen, dann passiert was. Und zwar, dein Glaube, wenn er sich bewährt, also praktisch, wenn du merkst, ich muss da dranbleiben, ich muss kämpfen, ich muss ausharren, ich brauche Geduld dafür. Ich muss meinen Glauben fest und unerschütterlich lassen, ich muss kämpfen, ich muss meine Muskeln anspannen, dann passiert was. Und zwar, dieses vollkommene Werk Gottes, das sich in uns entfacht, dass unser Glaube zur vollen Reife gelangt, sagen die Übersetzungen, dann werden wir zu reifen, tadellosen Christen. Und dann der nächste Schritt ist, wir werden vollkommen und vollständig, ohne Mangel, nichts wird uns fehlen, wir werden unversehrt sein. Das sagen die ganzen Übersetzungen. Alles in verschiedenen Worten. Das heißt, wenn du merkst, da sind Kämpfe um dich rum, und du fängst an zu glauben, zu proklamieren und zu kämpfen. Und du weißt, mein Gott ist größer. Und du kämpfst und kämpfst und kämpfst. Es gibt nur eine Lösung, und zwar Sieg. Weil der Herr hat doch schon gesiegt. Er hat am Kreuz alles vollbracht. Und diese Erfolge, die du im Glauben haben wirst, die werden dich stärker machen. Die werden dich immer wieder stärker machen, werden dir zeigen, Gott ist ein treuer Gott. Wenn du eins in diesen Kämpfen lernst, dann, dass Gott treu ist. Dass Gott treu ist, und zwar bis ins kleinste Detail und in jeder Lage. Wenn du in dem einen Moment denkst, alles ist gerade x-mäßig und du dann das durchpowerst und betest, es ihm gibst, ihm vertraust und da durchkämpfst und einfach darauf festhältst, was in der Bibel steht und nicht das, was alles andere sagt, dann wirst du immer Erfolge haben. Denk in deinem Leben mal zurück an all diese Situationen, wo es dir richtig schlecht ging. War Gott treu? Er war immer treu. Es ist nur die Zeit, in der wir es noch nicht sehen, ist der Prozess. Der Prozess, in dem wir kämpfen, der Prozess, in dem wir den Glauben aktiv leben müssen. Das ist die Zeit, wo wir denken, alles ist gerade schlimm und furchtbar, aber Gott arbeitet. Und im Nachhinein erzählst du ein Zeugnis und weißt, Gott war treu. Und es sah alles anders aus, als es schien. Es war tatsächlich anders. Tatsächlich hat die Sonne über der Wolke geschienen. Du hast das Unwetter gesehen. Du hast die Wolken, die Blitze, die Donner und alles Heftige erlebt, ja. Aber als die Wolke wieder weg war, war die Sonne immer noch da. Sie war die ganze Zeit da. Gott war die ganze Zeit treu. Gott war die ganze Zeit am Arbeiten. Aber manche Prozesse dauern seine Zeit. Das heißt, was du gelernt hast in diesen Phasen, ist, dass Gott treu ist. Dass Gott gut ist. Dass er dich liebt von ganzem Herzen. Das ist die Frucht aus diesen Prozessen. Und je mehr du weißt, wie treu Gott ist, desto stärker wird dein Glaube. Desto kürzer werden die Prozesse, wo du sagst, nein, Satan, nein. Die Prozesse werden kürzer. Du wirst schneller zu dem Punkt kommen, wo du sagst, nein, ich stehe fest. Ist mir egal, was die Symptome sagen. Es ist mir egal, was meine Freunde sagen. Es ist mir egal, was der Teufel mir ins Ohr flüstert. Es ist mir egal. Das heißt, so langsam können wir verstehen, okay, wenn es gerade irgendwas passiert, wo ganz viel Glauben braucht, dann kannst du sagen, Moment mal, hey, das ist meine Chance. Das ist meine Gelegenheit, das zu benutzen, was ich hab. Du bist dann wie ein Eiskunstläufer, der die ganze Zeit auf dem Trockenen trainiert hat und plötzlich aufs Eis darf und sagen darf, wuh, endlich darf ich das machen, was ich geübt hab. Du bist der, der die ganze Zeit trainiert hat, in den Boxkampf zu gehen. Und plötzlich heißt, hey, dein Ring, du bist dran, du kannst dem Teufel jetzt eins auf die Mütze geben. Endlich darf ich raus, das Pferd, das in den Startlöchern steht. Es ist so absurd, ja, aber so ist es gemeint. Wenn du Anfechtungen erlebst, wenn es dir gerade schlecht geht, freu dich. Weil du weißt, es ist die Gelegenheit, wo Gott dir zeigen kann, wie treu er ist. Wenn ich was in meinem Leben gelernt habe, dann das. In all den Prozessen, egal wie hart sie in dem Moment waren, und sie waren hart, und die waren auch in deinem Leben verdammt hart, all die Prozesse, durch die du gegangen bist. Aber Gott war treu, sonst würdest du hier nicht sitzen, sonst würdest du die Predigt online nicht anhören oder wie auch immer. Du würdest nicht mehr im Glauben stehen, wenn Gott nicht treu wäre. Die einzigen, die nicht treu sind, sind meistens wir selber. Die Fehler machen, die es verbocken und die Unzuverlässigen. Der Einzige, der zuverlässig ist, ist Gott. Und das lernen wir in all diesen Prozessen. Das heißt, wenn wir in diese Anfechtungen geraten, wenn unser Glaube geprüft wird, ist das so eine coole Gelegenheit. Und es ist so absurd. Und was glaubt ihr, was der Teufel sich denkt, wenn er da mit den Pfeilen ankommt, die auf dich schießt und du nimmst dein Schild und sagst, ja, tada, ich bin Superman, du griffst mich nicht. Nee, das war im Captain America, habe ich was verwechselt, der hat das Schild. Aber der hat so ein krasses Schild, der schirmt das alles ab. Aber dein Schild, das Wort, ist noch viel krasser. Du kannst sagen, nein, Teufel, das ist eine Lüge. Ich bin kein Versager, ich schaff das. Ich weiß, du hast das Beste für mich. Ich weiß, du hast das Perfekte für mich. Ich weiß, du hast einen guten Plan, den perfekten Plan für mein Leben. Du kommst also in diese Anfechtung und ja, leider muss ich dir sagen, du brauchst Geduld. Du brauchst ausharren. Nicht jeder Prozess macht Klick und es ist durch. Es wäre auch komisch, wenn es so wäre, weil dann würden unsere Trainings nichts bewirken. Dann würden wir vielleicht so eine 20-Kilo-Hantel nehmen und denken, oh, jetzt hebe ich die einmal hoch und schon ist mein Bizeps um 20 Zentimeter gewachsen. Das wäre schön, oder? So funktioniert es aber nicht. Da gab es mal so einen Trend, wo die sich ihre Muskeln aufgespritzt haben und die dann voll dick aussahen, und also voll stark aussahen. Und aber wenn die was hochheben, bringt doch gar nichts, wenn da nur Wasser und Öl und was weiß ich in den Muskeln reingespritzt wurde. Sieht gut aus, taugt aber nichts. Ein richtiger Kampf ist es, wenn du die letzten Wiederholungen kaum noch packst, aber du weißt, danach hast du Muskelkater. So ist es auch im Glauben. Manchmal hast du Muskelkater vom Beten, vom Kämpfen und vom Ausharren. Und du denkst dir, puh, meine Kraft, die schwindet. Aber irgendwann wird der Muskelkater zu einem coolen Gefühl, wo du dir denkst, wow, tschakka, ich bin ein Stück vorangekommen. Mein Muskel hat Veränderung bekommen. Mein Muskel hat sich verändert und so ist es mit deinem Glauben. Manchmal hast du Muskelkater, aber jeder Muskelkater zeigt dir deine Erfolge. Zeigt, dass es sich gelohnt hat, was du gekämpft hast. Jedes Ausharren, jedes Mal, wo du Geduld zeigst und dein Glaube geprüft wird und du ausharrst, dann wird er immer fester und unerschütterlicher. Und dann wird der Glaube noch mehr wachsen in dir. Er wird zur vollen Reife gelangen, sagt die Bibel, dass du zu reifen, tadellosen Christ wirst. Und dann wirst du vollkommen und vollständig und ohne Mangel sein. Dir wird nichts fehlen. Kein Mangel wirst du haben. Das heißt, wenn du das alles in deinem Blick hast, was danach kommt, dieser ganze Rattenschwanz, der sich nach den Schmerzen zeigt, dann jedes Mal, wenn du Schmerz wiederkommst, denkst du, okay, tschaga, hier bin ich, jetzt kämpfe ich. Ist meine Gelegenheit. Wenn es die ganze Zeit ruhig wäre und du denkst dir so, ist ja langweilig. Ein Soldat trainiert doch auch für einen Krieg. Wenn der die ganze Zeit nur irgendwelche Ersatzteile rumschleifen muss, dann denkt er sich doch auch, für was hatte ich meine Grundausbildung. Wenn er aber dann in den Krieg kann und kämpfen kann und das alles sich zeigt. Ich meine, Krieg ist nichts Gutes und als Soldat ist es auch nicht schön, wenn du in den Krieg musst. Aber geistlich gesehen, wenn du endlich deine Waffenrüstung anziehen kannst, wenn du im Glauben stehen kannst und sagen kannst, Chaga, mein Gott ist größer. Dafür wurdest du gemacht, um den Versager da unten zu bekämpfen und aus deinem Leben zu schmeißen. Dafür wurdest du gemacht, um zu siegen, mit Gott an deiner Seite. Es heißt, der Lösungsweg zum vollkommenen Leben ohne Mangel ist, in diesem Kampf auszuharren und dein Glaube, der sich bewährt. Wir sollen uns also freuen und wir sollen trainieren. Vers 5 in der Schlachter. Wenn es aber jemandem an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Neues Leben sagt hier, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, hoffentlich wollen wir das immer, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Ich habe mich so ein bisschen an diesem Vorwürfe gestoßen. Ich dachte mir, Gott, ist es schlecht, dich um Weisheit zu bitten? So, das klingt so, ach, mach dir keinen Kopf, der wird dir schon keine Vorwürfe machen, dass du schon wieder falsch gemacht hast, dass du schon wieder was kaputt gemacht hast. So klang das für mich am Anfang. Ich dachte mir, nee, so ist Gott nicht, es macht keinen Sinn. Also habe ich mich gefragt, in welcher Zeit hat Jakobus das geschrieben? Er hat das geschrieben in der Zeit der Juden. Die Juden, die das Wort in- und auswendig kannten, die jedes Gesetz kannten, jedes Gebot, die alle Verheißungen kannten und Schriftgelehrten waren und total kopfgesteuert und alles wussten, für die war das doch, das kränkte ihren Stolz, wenn sie was nicht wussten und Gott fragen mussten. Das heißt, sie mussten ihren Stolz überwinden und sagen, Gott, ich glaube, ich kenne die Antwort doch nicht. Kannst du mir helfen? Das heißt, er sagt hier, hey, er wird dir keine Vorwürfe machen, wenn du es nicht weißt. Das heißt, dieses stolze Volk brauchte diesen Beisatz, um zu verstehen, dass es in Ordnung ist, nach Weisheit zu fragen. Wir hingegen sind Gott sei Dank nicht ganz so stolz. Vielleicht manchmal. Vielleicht auch öfters. Aber ich glaube, wir wissen trotzdem, dass Gott uns die Weisheit gerne gibt. Und das ist nicht ein, ich schaff's nicht, ich probier's, ach, jetzt bin ich gescheitert, jetzt frage ich Gott, okay, jetzt mach ich's wieder allein. Nein, so funktioniert's nicht. Vorhin in dem Lied hat er gesungen, vergib mir, wo ich Zeit verschwendet hab, in der ich selbst versucht hab. Ich hab Zeit verschwendet, weil ich selbst versucht hab. Heißt ja, wir werden scheitern, wenn wir selbst versuchen. Und es ist verlorene Zeit. Wenn wir also gleich zum Vater kommen, ihn gleich um Weisheit bitten, handeln wir richtig. Und manchmal ist es sogar richtig, richtig wichtig, um Weisheit zu bitten, weil wir mit Menschen umgehen, weil wir Menschen verletzen können, wenn wir nicht direkt um Weisheit bitten. Wenn wir jemandem antworten, auf etwas reagieren und wir sagen nicht sofort Stoßgebiet, Heiliger Geist, gib mir Weisheit, dann können wir manchmal ganz schön viel kaputt machen. Können wir Menschenherzen verletzen, Wunden aufreißen, wenn wir nicht weise sind. Und diese Weisheit können wir gar nicht mit dem Löffel gefressen haben, weil wir nicht jeden Mensch in- und auswendig kennen. Ich weiß nicht, was in jedem eurer Leben passiert ist. Und dann kann ich menschlich Dinge kaputt machen, die ich gar nicht wusste. Aber wenn ich vorher um Weisheit bete, kann Gott mich vor diesem Fehler bewahren. Und kann vielleicht sogar die richtigen Worte in meinen Mund legen, nicht nur vielleicht, sondern das wird er, dass er diese Wunde heilen kann. Doch, du bist kostbar. Oder ach, so dick bist du gar nicht. Das sind zwei völlig verschiedene Schuhe. Je nachdem, wie man reagiert. Die Hoffnung sagt auch niemand, Gott wird niemandem sein Unvermögen vorwerfen. Auch das klang so negativ. Aber wir sind nicht dumm und wir können in jeder Lage zu Gott kommen. Es geht hier also nicht um dieses allgemeine Wissen, dass wir jetzt, also wenn wir Gott fragen um Weisheit, dass wir dann automatisch nicht schlau genug sind, das ist, macht keinen Sinn. Also nicht, weil wir gerade es nicht wissen, fragen wir Gott, sondern weil wir in jeder Lebenslage die Fähigkeit brauchen, das Richtige zu tun. Die Fähigkeit und das Verständnis, Gott, was ist dein Wille, was ist dran? Das heißt, wir brauchen eigentlich in so gut wie jeder Situation göttliche Weisheit. In Sprüche 2, Vers 3 bis 6 steht, ringe um Verstand und Urteilskraft, suche danach voller Eifer, wie nach einem Schatz. Dann wirst du den Herrn immer besser kennenlernen und Ehrfurcht vor ihm haben. Er allein gibt Weisheit und nur von ihm kommen Wissen und Urteilskraft. Hier sehen wir das Verhältnis, das wir dazu haben sollen, wenn wir Gott um Weisheit bitten. Wir sollen uns nicht denken, ach, Gott wird es uns schon nicht vorwerfen und mach's bitte nur, wenn du gerade nicht keinen Ausweg findest. Nein, sondern du sollst danach ringen, als wäre es ein Schatz. Du sollst immer und in jeder Situation Gott fragen, gib mir Weisheit, zeig mir die Wahrheit, zeig mir deine Wege, zeig mir, was dran ist, zeig mir, wie ich handeln soll, zeig mir, wie ich reagieren soll, zeig mir, was der beste Job für mich ist, zeig mir, welches Auto das Richtige für mich ist, zeig mir, welcher Partner der Richtige für mich ist, zeig mir, was gerade dran ist, zeig mir, wen ich heute durch dich berühren kann, wen du durch mich berühren kannst, zeig mir, was ich heute tun kann. Es ist also gut, nach Weisheit zu eifern. Vers 6, wieder zurück in Jakobus. In der Schlachterübersetzung. Er bittet aber im Glauben und zweifle nicht. Also derjenige, der Gott um Weisheit bittet und generell um etwas bittet. Du sollst also, wenn du Gott um etwas bittest, nicht zweifeln. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Du sollst also, wenn du zu Gott kommst, davon ausgehen, dass er dir gibt, was du möchtest. Da werden wir auch gleich nochmal kurz reingehen. Aber du sollst also nicht zweifeln, denn wenn du zweifelst, bist du wie eine Meereswoge, die hin und her gepeitscht wird. Eine Welle, die dich hin und her schlägt. Du läufst in dem kleinen Boot und die Welle kommt, haut dich nach links, die nächste Welle kommt, haut dich nach rechts und du denkst, ich will doch hier in der Mitte laufen. So ist es, wenn du zweifelst. Du sagst, wird Gott mir helfen? Ja, ich glaube schon. Ah, nein, ich glaube nicht. Oder doch, oder ja, oder nein. Wie soll Gott dir denn was geben, wenn du zweifelst? Wie soll er dir Antwort geben, wenn du zweifelst? Zum einen kann er in dem Moment gar nicht reden, weil du damit beschäftigt bist mit deinen Selbstgesprächen. Wird er? Nein. Wird er nicht? Wird er? Gänseblümchen? Ja, nein. Er kann dann gar nicht reden. Er kann dir keine Antwort geben, wenn du zweifelst. Und zum anderen, wenn du sagst, du hast so ein Geschenk für mich, oder? Krieg ich's oder krieg ich's nicht? Ah, will ich's überhaupt? Krieg ich's? Gibst du es mir? Krieg ich's wirklich? Ist es für mich? Dann steht er da mit dem Geschenk und denkt sich, hä? Soll ich's dir jetzt geben oder nicht? Er kann nichts machen, wenn du zweifelst. Verse 7 bis 8. Auch wieder Schlachter. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in all seinen Wegen. Das geteilte Herz wird in der Luther-Übersetzung als Zweifler genannt. Das heißt, wenn du ein geteiltes Herz hast, du bist hin und her gerissen, dein Herz kann sich nicht entscheiden, glaube ich jetzt oder nicht, vertraue ich oder vertraue ich nicht. Du machst mit deinen Zweifeln alles kaputt. Du schwankst hin und her. Die Neues Leben sagt auch, auf all seinen Wegen, dazu sagt die Hoffnung, die Neue Leben-Übersetzung, schwankt ständig hin und her. Die Hoffnung sagt, ist hin und her gerissen. Also dieses geteilte Herz, dieses hin und her, dieses, ich weiß nicht, Wenn du Zweifel hast, wenn du Sorgen hast oder Unglaube hast, wenn du das zulässt, dann machst du dein eigenes Gebet zunichte. In dem Moment, wo du dir es zulässt. Du betest, sagst, Vater, ich danke dir, dass du mir das und das gibst. Ich danke dir, dass du mich heilst. Ich danke dir, dass du mich gesund machst. Was auch immer du betest. Und im nächsten Moment kommen deine Gedanken und die Gedanken, die der Teufel dir einflüstert und sagt, bist du dir sicher? Dann fängst du an, dich mit den Sorgen zu beschäftigen und nimmst Gott wieder das Paket weg, das du ihm gegeben hast. Du nimmst es wieder weg und verhinderst, dass er arbeiten kann, dass er dir geben kann, was du gerade gebetet hast. Wie soll Gott einem Zweifler etwas geben? Er kann doch nur arbeiten, wenn er deinen Glauben sieht. In Matthäus steht, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Wir haben so viele Versprechen. Das heißt, wenn wir Gott um etwas bitten, dann müssen wir mit voller Zuversicht und mit vollem Glauben zu ihm kommen und sagen, ich weiß, dass du es mir gibst. Ich weiß, dass du mich heilst. Ich weiß, dass du mich liebst. Ich weiß, dass du mir gibst. Das ist ein Versprechen. Und die Bibel ist voller dieser Versprechen. In Matthäus steht auch, ihr werdet alles bekommen, wenn ihr Gott im Glauben darum bittet. Und dann in Markus, das setzt noch einen drauf, Markus 11, Vers 24, da liebe ich die Übersetzung von der Hoffnung für alle. Deshalb sage ich euch, um was ihr auch bittet, glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt und Gott wird es euch geben. Das heißt, in dem Moment, wo du bittest, musst du mit voller Zuversicht zu Gott kommen. Weil du weißt, dass er gut ist. Weil du weißt, dass er treu ist. Weil du weißt, er möchte das Beste für dich. Weil du es weißt. Du gehst zu Gott und sagst, ich danke dir, dass du mich heilst. Ich danke dir, dass du mich geheilt hast. Ich danke dir, dass ich gesund bin, egal wie es gerade aussieht. Ich danke dir, dass ich gerecht bin. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir. Dann gehst du mit so einer Zuversicht zu Gott und damit kann Gott arbeiten. Gott sagt, was? Endlich! Ich kann es dir geben, hier. Ich überschütte dich jetzt, weil du bereit bist, weil du sagst, hier, ich streck mich aus. Wenn du betest und bittest, sagst, bitte gib mir, dann bist du wie so ein kleiner Waschbär, der seine Hände immer hinstreckt, wieder wegstreckt. Du kannst dem nichts in die Hände legen, wenn er die Hände wieder wegzieht, weil er sich Sorgen macht und Zweifel hat. Wenn du stattdessen dich ausstreckst und sagst, hier, Blitz, treff mich, ich bin hier. Dann sagt Gott, was? Ja, hier, komm, ich bin da, hier. Ich gebe dir alles, was du brauchst. Weil du weißt, dass Gott treu ist. Weil du es weißt. Nicht du glaubst es, nicht du denkst es, nicht du meinst es, nicht du überlegst. Nein, du weißt, dass Gott treu ist. Es ist ein Fakt, dass er dich liebt. Es ist ein Fakt, dass er dir Gutes geben möchte, dass er das Beste für dich möchte. Wir haben die Verse vorher gelesen, dass es dir an nichts mangelt. Das ist Gottes Ziel. Es ist nicht sein Ziel, dass du leidest. Manchmal ist das Leiden gut, so wie dieses Ausharren im Glauben, was wir vorhin gelesen haben. Und dann wird aber der Prozess mega Früchte bringen. Aber grundsätzlich will Gott, dass es dir gut geht. Gehe fest davon aus, dass Gott dir gibt. Es ist keine Option und kein Vielleicht. Nein, er will. Und wenn er dir das nicht gibt, um das du bittest, dann doch nur, weil es entweder noch nicht dran ist oder, und das finde ich viel schöner, weil er was viel Besseres hat. Weil er was viel Besseres hat. Wenn du für dieses grüne Auto betest und Gott sagt aber, nö, ich habe was viel Krasseres für dich. Weil ich dich so liebe, weil du damit Zeugnis geben kannst, weil das Früchte sind, die die anderen sehen. Und dann kannst du erzählen, mein Gott ist so gut. Ich habe das Schnäppchen des Jahrhunderts gekriegt, weil Gott treu ist. Ich habe dieses gigantische Auto, nicht weil ich es verdient habe, nee, sondern weil Gott treu ist und weil ich ihm vertraut habe, weil ich mich auf ihn und seine Zusagen gestellt habe und nicht auf mein Können. Dann würde ich wahrscheinlich immer noch den uralten Renault Twingo fahren, wenn ich mich auf mich verlassen würde. Nein. Gott ist treu und er will, dass es dir gut geht. Ihr seht schon, der Jakobus ist so voll, dass man eigentlich Jahre braucht. Nee, Jahre nicht. Zum Glück hat es nur 5 Kapitel. Keine Angst, wir bleiben nur im Jakobus 1 heute. Okay, dann gehen wir in Jakobus 9 bis 11 und zwar in die Hoffnung für alle. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, Nee, Moment, jetzt bin ich verrutscht. Hoffnung für alle, ja, das ist Wahrheit, Schlachter. Wer unter euch arm ist, jetzt haben wir's, oder? Ja, genau. Wer unter euch arm ist und wenig beachtet wird, soll sich darüber freuen. Gott, warum? Wie soll ich mich denn darüber freuen, dass ich arm bin, nichts hab und vor den Menschen nichts zähle? Völlig unlogisch, oder? Schon wieder? Wer unter euch arm ist und wenig beachtet wird, soll sich darüber freuen, dass er vor Gott hoch angesehen ist. Hier ist der Schlüssel, darum geht's. Zum einen macht das dir Hoffnung, falls du arm bist und wenig hast. Es macht dir Hoffnung, dass es völlig unwichtig ist, was du hier auf dieser Erde besitzt und was andere über dich denken. Es ist völlig unwichtig. Es ist viel wichtiger, dass Gott dich als sein kostbarstes Gut sieht. Sein kostbarstes Wunschkind. Wir denken immer, wenn Papa sagt, oh, du bist meine Lieblingstochter, dann sag ich, ja, aber du hast nur eine. Ja, aber bei Gott ist es anders. Wenn er sagt, du bist meine Lieblingstochter, dann bist du seine Lieblingstochter. Und es ist dann egal, ob er das zu jeder Frau hier sagt, weil dann bist du wirklich die Lieblingstochter. Weil er dich so liebt, weil du so kostbar gemacht bist. Und weil Gott diese Liebe so viel hat, dass er das wirklich so teilen kann, dass er niemanden bevorzugt. Zum Glück sind wir nicht Gott, ne? Wir könnten das nicht, aber Gott kann es. Also die Hoffnung für alle sagt, wenn du arm bist, also wer arm ist und wenig beachtet wird, die Neues Leben Übersetzung sagt, wer wenig hat und wenig gilt, also ein bisschen andere Formulierungen, der soll sich freuen, denn bei Gott bist du hoch angesehen. Gott wird niemals schlecht über dich denken, er wird niemals niedrig von dir denken, er wird dir immer mehr zutrauen als du dir selbst. Ein Reicher dagegen soll niemals vergessen, wie wenig sein irdischer Besitz vor Gott zählt. Wie eine Blume auf dem Feld wird er samt seinem Reichtum vergehen. In der glühenden Mittagshitze verdorrt das Gras, die Blüten fallen ab und alle Schönheit ist dahin. Ebenso wie es den Reichen, wird es den Reichen ergehen. All ihre Geschäftigkeit bewahrt sich nicht vor Vergänglichkeit und Tod. Wir wissen nichts, was ein Reicher hier auf der Welt besitzt, wird jemals mit in den Himmel kommen. Der wird hoch entrückt und dann fällt alles ab. Falls ihr mal Scary Movie gesehen habt, da sind so Aliens, die irgendwie die Menschen in Luft auflösen. Und alles, was sie anhatten, der ganze Schmuck, die Kleidung, die riesen fetten Goldketten, die fallen einfach so plopp auf den Boden. Und du denkst dir so, wenn du in den Himmel ankommst, wo ist das alles hin? Ich meine, das wird dir da egal sein, weil alles andere viel wichtiger ist. Aber wenn du denken könntest in dem Moment, so, wo ist mein Reichtum hin? Ist alles vergänglich, wie eine Blume. Stellst du heute in die Vase, ist die nächste Woche schon verwelkt. Das heißt zum einen, in den Übersetzungen, Hoffnung für alle sagt ein Reicher, Neues Leben sagt jemand, der viel hat und der angesehen ist. So geht es den Berühmten, so geht es den Bekannten, den Beliebten. Die Beliebten in der Schule sind oft die mit einem kaputten Herzen oder die andere schlecht machen, um dahin zu stehen. Und viele haben dann einfach nur Angst vor denen und deswegen sind die so beliebt. Alles nur geheuchelt und unecht, die haben davon gar nichts. In der Welt, wenn du die Welt hast, du verkaufst deine Seele, was bringt es dir? Nichts. Im Gegenteil, du verlierst dich dabei selbst. Wenn du viel Ruhm und Anerkennung in der Welt bekommst, verlierst du dich dabei selbst. Kaum jemand, und ich glaube wirklich niemand, von den ganzen berühmten, erfolgreichen Menschen ist glücklich im Herzen. Denen fehlt nicht nur dieses eine Puzzlestück Gott, was den normalen Menschen unter uns fehlt, die nicht an Gott glauben, sondern denen fehlt noch viel mehr. Denen fehlen wahre Freunde, denen fehlen eine gesunde Beziehung, denen fehlt einfach noch viel mehr. Aber auch wenn es dir finanziell einfach nur gut geht, ist es vergänglich. Das heißt, vor Gott ist arm und reich genau gleich wert. Da lesen wir dann auch später noch im zweiten Kapitel, also nicht heute, keine Angst, dass Gott keinen Unterschied macht zwischen arm und reich und dass wir diese Menschen niemals anders behandeln dürfen. Wir dürfen keinen Unterschied machen. Wir dürfen nicht den Reichen besser behandeln, weil er ja Geld hat und dich vielleicht einlädt und deswegen dann die Ärmeren irgendwie schlechter behandeln. Wir dürfen aber auch nicht umgekehrt die Armen die ganze Zeit unterstützen und schlecht von den Reichen denken. Wir müssen alle lieben. Wir müssen alle lieben. Das ist das Evangelium, das ist der neue Bund der Liebe. Da herrscht Liebe. Da werden wir aber noch genug drauf eingehen dann. Deswegen, ein Reicher darf sich darauf nichts einbilden, aber ein Armer ist auch gleich viel wert wie ein Reicher. Das heißt, wir sind alle gleichgestellt, wir sind alle blökende Schafe. Egal wie viel du auf dem Konto hast, ob da ein Minus vorne dran ist, ob die Zahl rot ist oder schwarz ist, ist völlig wurscht. Gott ist es egal. Und wenn da eine dicke, fette Zahl ist mit einem Punkt zwischendrin und da große Zahlen stehen, dann nur, damit du andere segnen kannst. Dass es dir gut geht und du andere segnen kannst. Wie der kleine Junge, der sein kleines Vesper-Paket gegeben hat und alle 5000 versorgt waren. Gott versorgt ihn und alle anderen mit den Früchten deiner Versorgung. Vers 12. Zurück in der Schlachter. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Schon wieder diese Anfechtung. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Schon wieder diese Bewährungsproben, diese Prüfungen des Glaubens. Auch das kann manchmal im Christenleben so einen negativen Beigeschmack haben. Wie Gott, der jetzt da wie der Prüfer durch die Reihen geht und sagt, mal gucken, was die können. Nee, so ist Gott nicht. Gott wird niemals dich auf die Probe stellen, er wird dich niemals versuchen, lesen wir auch gleich noch. Er wird dich niemals da sitzen und sagen, mal gucken. Nee, diese Prüfungen, die kommen in deinem Leben und die sind einfach nur so zu betrachten wie dein Ringkampf. Du bist vorbereitet für diesen Boxkampf und jetzt gehst du in den Kampf. Du gehst doch da freiwillig rein. Du sagst, Herr, ich will wachsen in meinem Glauben, also kommen auch diese Kämpfe. Weil dein Glaube muss sich bewähren, dein Glaube muss ja wachsen. Du brauchst keine Muskeln, wenn du sie nie benutzt. Und die werden auch schrumpfen, wenn du im Koma liegst, sind deine Muskeln irgendwann Wackelpudding. Dann stehst du auf und denkst dir, wupp. Das heißt, Gott kommt niemals mit diesen Tests und möchte dich austricksen, um dich rauszufordern und zu gucken, mal gucken, wie viel du kannst, wie stark dein Glaube wirklich ist, sondern wir müssen uns freuen, wenn diese Anfechtungen kommen, die immer von unten kommen, weil er uns herausfordert und sagt, ach ja, hast du wirklich Glauben? Ach ja, du hast über Gesundheit gepredigt? Ach ja, das ist sein Lieblingswort, immer ach ja. Und dann will er dich herausfordern und dann kannst du sagen, ja, tschagga, ich habe trainiert. Hast du überhaupt trainiert? Ja, ich habe trainiert. Und das zeige ich dir jetzt. Und zwar mit einem Kick bist du weg. Die Krone des Lebens, den Siegeskranz für das ewige Leben gekrönt, sagt die Hoffnung für alle. Diesen Siegeskranz, das ist unser Ziel. Das, was wir vor Augen haben müssen. Diese Ziellinie, wenn wir in den Himmel kommen, wenn wir es geschafft haben, wenn wir diesen elenden Kampf und dieses Leben hier auf der Welt geschafft haben. Natürlich ist es viel besser, wenn wir das nicht als elenden Kampf ansehen und als schweren Kampf und als in die letzte Ziellinie schleppen, sondern wenn du noch hinten immer noch yo, 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 rückwärts joggst und sagst, komm, 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 wuh, du schaffst es auch noch. So sollen wir ins Ziel kommen. Mit Kraft, mit Power, mit Energie, mit Elan und voller Glauben. Das ist unser Ziel, dieser Siegeskranz. Und nachher werden wir auch noch lesen, dass der Gott sei Dank nie verdorrt. Das sind keine schönen Blumen, die irgendwann wieder verdorren, so wie die Reichen. Sondern das ist ein Kranz, der für immer bleibt, der wunderschön bleibt. Dann lesen wir noch in 1. Korinther 9, das ist die Parallelbibelstelle, die auch über diesen Siegeskranz geht. 1. Korinther 9, Abvers 24. Ihr kennt das doch, von allen Läufern, die im Stadion zum Wettlauf starten, gewinnt nur einer den Siegeskranz. Gott sei Dank, es ist bei Gott anders. Gott sei Dank sind wir alle Sieger und Gewinner. Und dann ist nicht der Zweite schon der erste Verlierer, sondern wir sind alle Sieger. Lauft so, dass ihr gewinnt. Wer im Wettkampf siegen will, setzt dafür alles ein. Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu gewinnen. Es ist nicht leicht, da ins Ziel zu kommen mit Elan und mit Power und mit Ehrgeiz. Viele bleiben auf der Strecke liegen und geben auf. Aber wer ins Ziel kommen möchte, der gibt alles. Und wie schnell ist sein Siegeskranz verwelkt? Da war die Bibelstelle doch schon früher, als ich gedacht habe. Wie schnell ist der Siegeskranz verwelkt? Wir dagegen kämpfen um einen unvergänglichen Preis. Amen. Ich weiß genau, wofür ich kämpfe. Ich laufe nicht irgendeinem ungewissen Ziel entgegen. Wir haben dieses Gewissheit, wir werden in den Himmel kommen. Wir werden in diesen wunderbar kostbaren Himmel aus Gold, Diamanten und Perlen und in ein wunderschönes Reich kommen, wo keine Krankheit herrscht, keine Sünde, keine Eifersucht, keine Schmerzen, kein Leid. Es wird so ein Paradies sein. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist kein Hollywood-Film, sondern das ist das Paradies. Der Himmel, dort, wo Gottes Herrlichkeit nonstop ist. Das ist ein gewisser Preis. Kein ungewisser Preis, kein ungewisses Ziel. Das ist das Ziel, was wir immer vor Augen haben müssen, dass wir es schaffen. Wie das Pferd, das die Karotte oder der Esel, das die Karotte vor sich hängen hat. Immer dieses Ziel vor Augen. Karotte, Karotte, Karotte. Gott, Gott, Gott. Himmel, Himmel, Himmel. Dann wirst du vorankommen und wirst es schaffen. Aber wenn du gar nicht weißt, wo du hin willst, wo dein Ziel ist, dann verirrst du dich, du läufst umher, gehst in falsche Richtung, biegst falsch ab, nimmst du den bequemen Weg anstatt den steinigen, dann musst du wieder zurück, du verlierst unheimlich viel Zeit. Das heißt, wir müssen dieses Ziel vor Augen haben. Und wenn es einer vor Augen hatte, dann Paulus. Paulus schreibt hier, wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nicht ins Leere. Ich gebe alles für diesen Sieg und hole das Letzte aus meinem Körper heraus. Und wir wissen, das hat er. Im Gefängnis gebetet, gelobpreist und Anbetung, sodass sogar die Gefängnistüren weggedonnert sind. Also wenn der nicht bis zum Letzten gekämpft hat, wer dann? Natürlich Jesus. Ja, aber Paulus als Mensch, krass. Und er sagt, ich kämpfe, ich gebe alles bis ins letzte kleine bisschen Energie. Mein Körper muss sich meinem Willen fügen. Amen! Denn ich will nicht andere zum Kampf des Glaubens auffordern und selbst untauglich sein. Er will also dieses Vorbild sein. Und ich glaube, Paulus war definitiv ein Vorbild. Dass wir uns vornehmen können und sagen können, wow, so will ich das durchhalten. Genauso wie er. Ich will kämpfen. Ich will, dass jeder Schlag ins Schwarze trifft. Ich will nicht 12 Runden kämpfen im Boxkampf. Ich weiß noch nicht, ob es so viele Runden gibt. Aber ich will nicht jede Runde neu, puh, diesmal mache ich ein Blatt. Nein, ich will, dass der eine Schlag der Knockout ist. Dass mein Gebet direkt ins Schwarze trifft. Dass mein Gebet ihm direkt den Kick gibt mit so viel Stachel an meinem Schuh, dass er das Weite sucht. Dass er sich denkt, no, nicht mit mir, ich hau ab. Dass dein Schlag so fest ist, dass er Sternchen sieht, nimmer weiß, wo oben und unten ist. So soll unser Gebet sein und nicht, Gott, wenn du willst, dass es mir gut geht, Gott, wenn du willst, dass ich siege, wenn du willst, dass ich dieses Studium schaffe. Ja, diese Phasen hatte ich auch im Studium. Ich habe oft gesagt, so Gott, war das wirklich dein Wille? Wolltest du wirklich, dass ich Maschinenbau studiere? Hättest du dir nicht was Leichteres aussuchen können? Ist doch völlig absurd. Also mit meiner menschlichen Intelligenz wahrscheinlich ein IQ von minus Goldfisch. Wie soll ich das packen? Aber Gott sieht dich kostbar, er liebt dich und er setzt dir Ziele, die dich anspornen, die nicht langweilig sind, sondern herausfordernd, damit er dir in jeder Hürde zeigt, ich bin treu. Und wenn er treu ist, dann ist er sowas von treu. Und dann stehst du wieder da und denkst dir, wow. Und dann passt schon wieder das Lied von vorhin. I count miracles on miracles. Ich habe viele Millionen kleine Wunder in meinem Leben erlebt. Vielleicht habe ich nicht das Gigantischste erlebt. Ich habe mir als Kind immer gewünscht, einen Engel sehen zu dürfen. Ich habe jeden Abend gebetet, Gott, darf ich bitte mal einen Engel sehen? Und ich dachte mir irgendwann so, wenn ein Engel mir erscheint, dann hat er meistens einen Auftrag. Und irgendwann dachte ich, okay, nein, dann doch nicht, ist okay. Ja, so war ich als Kind. Ich war voller Eifer, aber irgendwie falscher Eifer, ähnlich wie Saulus. Irgendwann war ich froh, dass ich noch nie einen Engel gesehen habe, weil ich wusste, okay, ich muss jetzt nicht nach Ninive oder so. Ich war froh darüber. Plötzlich war es okay, dass irgendwie alle von Engeln erzählt haben und ich halt nicht. Wie bin ich jetzt da hingekommen? Ja, vom Studium. Ja, ich hab's geschafft, ich habe meinen Ingenieurstitel. Gott schafft alles mit dir, wenn er das mit mir schafft. Also, wenn du betest, soll jeder Schlag ins Schwarze gehen. Der soll nicht ins Leere gehen, sondern der soll treffen. Dein Gebet soll treffen, sodass deine Anfechtungen immer kürzer werden. Diese Zeit, diese Prozesse, dass du sie schneller überstehst und schneller Früchte trägst. Du sollst also, schon wieder die Weisheit, du sollst also direkt Gott fragen, was ist dran? Was ist gerade das Problem? Redet gerade jemand schlecht über mich oder bin ich vielleicht selber das Problem? Du fragst Gott um Weisheit, hast direkt die Lösung, machst direkt Chagabum. Du machst nicht also Gott. Radderst deine Gebetsliste runter. Ich mache jetzt das, bitte mach das und dann bete das und ich zerbrech das und ich mache das und irgendwann denkst du, es geht mir immer noch schlecht. Sondern du sollst direkt ins Schwarze treffen. Dafür brauchst du Weisheit, göttliche Weisheit. Die Offenbarung 3, Vers 11, haben wir die auch mit drin? Perfekt. Die sagt, Ich komme schnell und unerwartet, sagt Jesus. Wir dürfen also keine Zeit vergeuden. Halte fest, was du hast, damit dir niemand den Siegespreis wegnehmen kann. Dass dir niemand den Fokus klauen kann, dass niemand dich verwirren kann und sagen kann, Moment mal, wo ich renne hier mit ganz vielen Leuten und eigentlich bin ich hier, um einen Halbmarathon zu rennen, aber wo renne ich überhaupt hin? Und dann gehst du so weg von der Strecke und oder so ein Formel-1-Fahrer, der fährt die ganze Zeit auf der Rennstrecke, denkt sich, ich fahre jetzt in die Boxengasse und was mache ich hier überhaupt? Ich glaube, ich trinke mal einen Kaffee. Nee, du solltest das Ziel vor Augen haben und immer vor Augen haben, dass du dir niemals den Siegespreis rauben lässt und vor allem, dass du nicht viel Zeit verlierst, weil Jesus bald kommt. Wir wissen nicht wann. Er könnte jederzeit hier stehen und sagen, hier bin ich. Hast du dann Zeit verloren? Hast du dann Zeit vergeudet bis dahin? Ich bestimmt, aber ich möchte und ich wünsche mir, dass wir in die Pötten kommen. Dass wir aufstehen, dass diese Anfechtungen schneller abgeschüttelt sind. Dass wir nicht erst jeden Stachel vom Kaktus rausziehen müssen und dann geht's weiter und dann stolperst du schon wieder in den gleichen Kaktus. Ist mir oft passiert. Sondern, dass du so einen Anzug anhast, voller Waffenrüstung Gottes, dass du wirklich nur wie so ein Hund so... Habt ihr schon mal einen Hund gesehen, der sich nach dem Baden im See geschüttelt hat? Das spritzt in alle Himmelsrichtungen. Vor allem, wenn man das in Slow Motion anschaut. Das spritzt in alle Richtungen. So sollst du das alles abschleudern, was der Teufel dir für Kletten in deine Haare klebt. Damit wir jederzeit bereit sind, wenn Jesus kommt. Damit wir als Braut ready sind. Vers 13 bis 16, Schlachter. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Erinnert ihr euch an die Predigt über das Vaterunser? Führe mich in der Versuchung. Führe mich nicht in die Versuchung. Gott führt uns nicht in die Versuchung. Er führt uns, wenn es gerade dran ist, wenn wir gerade versucht werden, dann hilft er uns und gibt uns die Kraft. Lesen wir auch gleich noch. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemanden. Sondern jeder Einzelne wird versucht werden, wenn er von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt wird. Danach, wer die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine lieben Brüder. Ziemlich komplizierter Satzbau, deswegen vergleichen wir das jetzt nochmal. Und zwar... Nicht Gott versucht uns, sondern unsere eigene Begierde. Die Hoffnung für alle sagt, unsere eigenen selbstsüchtigen Wünsche verführen uns. Vers 14, genau das auch noch, genau da steht ja, haben wir gerade gelesen, seine eigenen Begierden, wenn er von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt wird, sagt die Schlachter. Die Neues Leben sagt, verlockt, geködert und verführt. Wir wissen alle, wie lecker Karamell riecht. Es ist nicht immer leicht. Sonst wäre es ja keine Sünde, sondern sonst wäre es... So ein Vegetarier denkt sich auch, nö, also gar kein Problem für mich. Der Geruch ist schon eklig. So soll Sünde für uns sein. Dass wir sagen, boah, nee, will ich gar nicht. Sünde soll immer attraktiv für uns sein. Und dieses, oh, es ist so schwer und... Oh, da habe ich auch nachher noch ein Lied, wo er in dem Lied dann auch sagt, Sünde widerstehen soll nicht sein, dass wir die Zähne zusammenbeißen und unsere Fäuste ballen und kämpfen und sagen, nein, Sünde, kick! Sondern wir sollen auf den Heiligen schauen. Und dann wird's uns leicht fallen. Er führt uns in der Versuchung, er hilft uns zu widerstehen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du mir hilfst zu widerstehen. Ich danke dir, dass du mir die Kraft gibst, jetzt Nein zu sagen. Ich danke dir, dass du mir hilfst, die Wahrheit zu sagen und nicht zu lügen, nicht den einfachen Weg zu gehen. Und erst die vollendete Sünde in Vers 15, die vollzogene Sünde, sagt die Neues Leben Übersetzung. Erst wenn wir der Sünde nachgehen, sagt die Hoffnung für alle, wenn wir dem Bösen der Sünde nachgehen und sie zur Welt bringen, dann erst führt's unweigerlich zum Tod. Ich glaube, Sünde führt auch irgendwie immer zum Tod, weil es immer irgendwas abstirbt. Vielleicht eine Zelle von Hoffnung, eine Zelle von Glaube, eine Zelle von Mut, eine Zelle von Heiligkeit in deinem Leib. Deine Freude, weil automatisch Verdammnis kommt, wenn du der Sünde nachgehst. Der Tod ist nicht, dass du sofort tot umfällst, wie jemand, der ins Allerheiligste tritt, sondern der Tod ist in kleinen Zellen, kleine Zellen, die langsam absterben, dein Glaube langsam ins Schwanken bringen. Jedes Mal, wenn du mit der Sünde dealst und sagst, na, nur ein Kompromiss, nur noch ein bisschen, nur noch, ach, die eine Sünde ist okay. Paulus hat sogar gesagt, ich möchte jeden Tag Schmerzen haben, dass es mir nicht nochmal passiert. Lieber will ich, dass Gott mich quält, als statt, dass ich die gleichen Fehler von früher mache. So radikal war er, weil er wusste, wie viel er angerichtet hat vorher. Weil er den falschen Eifer hatte, weil er den falschen Fokus hatte, weil er nicht die Weisheit Gottes hatte. Vers 16, irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, stand hier in der Schlachter. Die Neues Leben-Übersetzung sagt, macht euch also nichts vor. Und die Hoffnung sagt, lasst euch nichts vormachen. Also lasst euch nichts vormachen, dass Gott dich in Versuchung führt. Lasst dir nichts vormachen, dass Gott Böses möchte. Es ist eine Lüge, es ist Schwachsinn, lächerlich, eine Lüge, einfach nur eine Lüge. Denn Gott ist nur gut, lesen wir auch gleich. Denn jede gute Gabe und jedes vorgekommene Werk, lesen wir gleich in Vers 17, kommt von Gott. Alles Gute kommt von Gott. Also lasse niemals was vormachen von deinen eigenen schwachsinnigen Gedanken oder von dem Teufel, der dir einflüstert, dass Gott böse ist oder es schlecht mit dir meint oder dich bestraft oder sauer auf dich ist oder enttäuscht von dir ist. Alles Schwachsinn und Humbug. Denn er liebt dich und er sieht dich als gerecht an. Er sieht durch die Augen, beziehungsweise durch die Brille des Blutes, sieht er dich. Und da ist keine Sünde, da ist nichts Fleckiges, nichts Makelhaftes, sondern makellos. Vers 17 bis 18 in der Hoffnung für alle. Alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht. Da kommt uns gleich so ein Lied in den Sinn, ne? Niemals wechseln bei ihm Licht und Finsternis. Er ist kein Held in irgendeinem Actionfilm, der mal kurz so abdriftet, böse zu werden und dann doch die Kurve kratzt. Nein, er ist durch und durch, jederzeit, alle Zeit gut. Und alles Gute kommt von ihm. Nichts, was schlecht ist, kommt jemals von ihm. Noch zur Vollständigkeit der Vers 18. Es war sein Wille, dass er uns durch das Wort der Wahrheit, durch die rettende Botschaft, neues Leben geschenkt hat. So sind wir der Anfang seiner neuen Schöpfung geworden. In Matthäus steht auch, dass wir doch trotz unserer Bosheit, wollen wir doch für unsere Kinder trotzdem nur das Gute. Obwohl wir Fehler machen, obwohl wir unzuverlässig sind, obwohl wir versagen, wollen wir für unsere eigenen Kinder doch nur das Beste. Wie viel mal mehr dann unser Vater im Himmel, steht in Matthäus. Wie viel mal mehr gibt er den Menschen Gutes, die ihn darum bitten. Verse 19 bis 20, Schlachter. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Dieses Geräusch aus dem Publikum beschreibt meine Reaktion. Ja. Meistens ist es eher schnell zum Zorn, schnell zum Meckern, schnell zum Fluchen. Aber der Jakobusbrief animiert uns und fordert uns heraus und sagt, hey, jeder soll schnell zum Hören sein. Hör zu, was deine Mitmenschen dir erzählen, was deine Geschwister dir sagen, was für Sorgen sie haben, was für Probleme sie haben. Hör zu, hör hin. Langsam zum Reden, quirligen Mund erstmal halten, erstmal überlegen. Nicht immer übersprudeln lassen, so wie bei mir. Manchmal einfach Nico sein und dann lieber nichts sagen, was mich dann manchmal auf die Palme bringt, aber er sagt dann nichts Unüberlegtes. Da können wir uns, glaube ich, alle eine Scheibe von abschneiden. Wir sollen also langsam zum Reden sein, langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Es kann also nichts Gutes im Zorn kommen. Und ich glaube nicht, dass wir die Ausrede bringen dürfen, na, aber Jesus war doch auch im Tempel zornig und er hat doch auch die da rausgeschmissen. Das ist ein ganz anderer Zorn. Da sind wir meilenweit davon entfernt, weil wir nicht zornig sind, weil irgendjemand wie Goliath gegen Gott lästert und David dann sagt, was fällt dem ein? Das ist ein guter Zorn, ein göttlicher Zorn, aber da sind wir meilenweit davon entfernt. Wir sind meistens wegen ganz anderen Dingen zornig. Denkt daran, lieben Brüder und Schwestern, das Gleiche nochmal in der Hoffnung. Seid sofort bereit, jemandem zuzuhören, aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet und hütet euch vor unbeherrschtem Zorn. Denn im Zorn tun wir niemals, was Gott gefällt. Das ist eine Warnung und unglaublich weise. Wir sollen also direkt um Weisheit bitten. In dem Moment, wo du zornig sein möchtest, dein Leib zornig sein möchte, deine Seele zornig sein möchte, halte kurz inne, kurz mal durchatmen und sagen, Heiliger Geist, sortier meine Gefühle, sortier meine Gedanken, gib mir Weisheit, wie ich reagieren soll. Plötzlich kannst du dann dein Problem ganz anders formulieren und nicht in einer Anklage formulieren, sondern in einem, es verletzt mich, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Vers 21 in der Schlachter. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Nehmt es mit Sanftmut auf. Saugt es auf wie ein Schwamm. Geht umher und saugt das Wort Gottes auf wie so ein Schwamm. So. Und sobald es jemand braucht, bist du der Schwamm, der das ausquetscht und jemand anderen überschüttet mit Segen, mit Liebe, mit Hoffnung, mit Kraft. Und ich hoffe, dass wir alle dieser Schwamm sind, der danach nicht ausgetrocknet am Strand liegt und so ganz trocken und dünn ist und selber denkt so, boah, jetzt habe ich jemandem geholfen und kann selber nimmer, sondern dass du der Schwamm bist, der unter fließendem Wasser steht. Der das Wasser läuft, du gehst zur Quelle, saugst dich auf, gibst jemandem davon und du drückst und drückst und trotzdem ist da noch genug in dir. Du sollst das Glas sein, das überfließt, nicht das Glas, das dann leer ist. Nehmt mit Sanftmut das Wort auf, denn das Wort kann dich retten, das Wort kann dich frei machen und nur das Wort. Vers 22 in der Schlachter. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Auch in Kapitel 2 geht's viel um diesen Aspekt, dass wir Täter des Wortes sein sollen und nicht nur Hörer. In Matthäus steht auch, wer Worte nur hört und nicht danach handelt, ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Wenn Wolkenbrüche, also Anfechtungen, Sorgen, Zweifel, Krankheit, wenn das alles kommt und anklopft, schwemmt es deinen Boden einfach nur weg. Sand geht so ganz leicht weg. Wenn du eine Sandburg gebaut hast, die kann noch so monströs und groß sein, kommt die Welle. Es reicht sogar nur so eine mini kleine Flut unten drunter. Das ganze Ding sickert zusammen, weil Sand, damit kannst du nicht bauen. Und dieser Vergleich, diese Parallelbibelstelle, habe ich so noch nie gesehen. Wer Worte nur hört und nicht danach handelt, ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Das heißt, hier steht, seid Täter des Wortes und nicht nur Hörer. Ihr sollt auch das tun. Wir sollen das tun, was in der Bibel steht, was Gott sagt. In Römer steht auch, wer vor Gott bestehen möchte. Da reicht es nicht einfach nur, die Gebote zu kennen. Wenn du im Straßenverkehr unterwegs bist und du weißt, wie ein Stoppschild aussieht und du weißt, was zu tun ist, du machst es aber nicht, wird es unweigerlich zum Unfall führen. Es bringt dir nichts, nur die Schilder zu kennen und du kannst auch die Schilder in- und auswendig kennen. Du kannst jedem nachts um 5 Uhr, wenn er dich weckt, sagen, ah, dieses Schild bedeutet Vorfahrt gewähren, dieses Schild heißt das und das, dieses Schild. Aber ob du es im Straßenverkehr machst, das ist die entscheidende Frage. Ob du 120 fährst oder 150, sagt dir das Strafzettelbild. Das heißt, es ist so wichtig, dass wir das auch tun, was wir wissen. Dass wir es in die Tat umsetzen, sonst bringt es nichts, sonst ist es ein hohler Glaube irgendwie. Verse 23 bis 25 und das sind auch schon die letzten Verse. Dann lesen wir nur noch eine Parallelbibelstelle. In der Schlachter. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war, also wie er aussieht. Wer aber hinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Schon wieder fröhlich, schon wieder sei froh. Aber hier ist es die Frucht. Du wirst automatisch fröhlich sein, wenn du die Gebote hältst, wenn du das Richtige tust. Das Gleiche nochmal schnell in der Hoffnung für alle. Ab Vers 24 aber. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Ganz anders ist es dagegen mit dem, der nicht nur hört und es dann wieder vergisst, sondern auch danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes vollkommenen Gesetz. Du liest also die Bibelstelle nicht einfach nur runter und denkst dir, ja, ich habe den Bibelleseplan für dieses Jahr geschafft, ich habe die ganze Bibel durch, aber du weißt keine Bibelstelle auswendig, du weißt nicht, was sie bedeutet, du weißt nicht, was sie praktisch in deinem Leben bedeutet. Manchmal ist es viel, viel wertvoller. Du hast einen einzigen Vers, den du eine ganze Woche durchkaust, der sich so offenbart und dir so viel Licht und Frucht bringt, dass es dich fast umhaut und du denkst, wie viel lebendiges Wort kann in diesem kleinen Satz schwarz auf weiß gedruckt nur sein. Und jedes Mal offenbart sich ein neuer Aspekt aus diesem Satz. Ist so viel mehr wert, als dass du alles in- und auswendig kennst, weil dein Wissen allein dir nichts bringt. Wenn du im Studium gelernt hast, Medizin, bei der und der Krankheit kommt die und die Medizin zum Einsatz, aber du verabreichst die falsche, bringt es demjenigen ja auch nichts. Du musst dein Wissen auch nutzen. Er beschäftigt sich gründlich mit dem vollkommenen Gesetz, das durch Christus gegeben ist und uns frei macht. Er kann sich glücklich schätzen. Gott wird alles segnen, was er tut. Gott wird nicht alles segnen, was du tust, weil es dein Wille ist, sondern es ist die Frucht, wenn du die Gebote einhältst. Wenn du vor allem die wichtigsten Gebote einhältst, Gott zu lieben und deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst, dann hast du ein gesundes Verhältnis zu dir, weil du dich selbst liebst, weil du dich gerecht in Gottes Augen siehst. Du liebst Gott, du willst ihm gefallen, du willst die Gebote halten und du willst deine Mitmenschen Gutes tun. Du wirst anders mit denen umgehen, wenn du sie liebst. Mit diesen Geboten hältst du alle 10 Gebote und alle anderen Gebote. Weil du ja, wenn du deine Mitmenschen wirklich liebst, dann stiehlst du nicht, du klaust nicht, du gehst nicht fremd. Das sind alles Gebote, die du automatisch einhältst, wenn die Liebe regiert. Automatisch. Wenn die Liebe regiert, wird automatisch alles eingehalten. Und wenn du das alles einhältst, dann hast du so eine Freude daran, dass es dir gut geht und plötzlich ist dein Fokus anders. Das heißt, du betest für andere Dinge. Du betest, sagst, Herr, ich weiß, derjenige ist gerade voll auf dem falschen Dampfer, aber ich bete, dass du alle Mauern einreißt, dass du ihn eroberst, dass du sein Herz eroberst, dass du ihn jetzt füllst. Egal, ob er es verdient hat oder nicht, ich habe es auch nicht verdient, aber du liebst ihn und ich weiß, dass du jetzt ihm begegnest. Dann wird Gott sagen, ich segne alles, was du tust. Weil du plötzlich das Richtige betest, das, auf was es ankommt, das, was so wichtig ist. Dann betest du nicht mehr, Herr, bitte mach, dass ich einen Maserati kriege. Dann wird er sagen, ein Maserati? Nein. Ist weder gut für dich noch für den Straßenverkehr. Wenn du Stoppschild eh nicht einhältst, bringt dein Maserati dir auch nichts. Sondern wenn du für Weisheit betest und für die Dinge, auf die es wirklich ankommt, dann wird Gott alles segnen, was du tust. Und das ist ein gigantisches Gefühl, wenn du auf dieser Welle surfst. Wenn du auf dem richtigen Dampfer bist. Und zum Schluss lesen wir noch die Parallelbibelstelle. In 1. Petrus 1, Vers 3 bis 7. In der Hoffnung für alle. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem grenzenlosen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, haben wir die Hoffnung auf ein ewiges Leben. Wir haben die Hoffnung. Die Hoffnung ist unser Ziel. Die Hoffnung ist unser Wegweiser auf ein ewiges Leben, was ja der Siegeskranz ist, haben wir gelernt. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges Leben, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe. Amen, 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 das Gott im Himmel für euch bereithält. Weiter. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren. Da kriege ich Gänsehaut, weil ihr ihm vertraut. Aber dann am Ende der Zeit werdet ihr selbst sehen, wie herrlich das unvergängliche Leben ist, das Gott schon jetzt für euch bereithält. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen. Bis dahin, zurück auf Vers 5, bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren. Ich liebe Gott und ich liebe Gottes Wort. Denn vorhin haben wir gelesen, in den Anfechtungen sollen wir uns freuen. Warum sollen wir uns freuen? Weil Gott uns Kraft gibt. Weil Gott uns die nötige Kraft gibt, diese Anfechtung zu überstehen. Weil er uns hilft, weil er der perfekte Personal Trainer ist, der dir sagt, so musst du diese Kraftübung ausführen, dass der Muskel ganz effizient trainiert wird und sein größtes Maximumpotenzial schafft. So ist Gott, er ist ein Personal Trainer, der dir sagt, hey, du musst hier und hier musst du noch beten und das musst du freisetzen und dann kann ich dir helfen und dafür musst du empfangen und glauben und dann können wir da durchtreten und da und tschakka. Er ist der dir in dem Ring hinten reinflüstert und sagt, weißt du was, ich habe die Schwachstelle gesehen. Da, er hat da, unter der Rippe hat er so einen kleinen blauen Fleck, wenn du da triffst, dann ist er Knockout. Er ist der dir die Kraft gibt, das alles durchzustehen. Die Kraft, es zu schaffen, weil er dir niemals Hürden gibt, die du nicht schaffst. Auch wenn es in dem Moment so scheint. Auch wenn es in dem Moment aussieht, als würden wir es nicht schaffen, als würde Gott ein bisschen übertreiben. Aber wir wissen, nicht er verführt uns, nicht er führt uns diese X in unser Leben, sondern er hilft uns durch das alles durch. Dann wird es noch leichter und wir können uns noch mehr freuen. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. Es wird nicht easy peasy, war es bei Paulus auch nicht. Paulus wurde nicht vom Pferd gekickt und plötzlich war sein Leben easy peasy. Nein, es wurde dann erst richtig herausfordernd. Aber wir sehen, dass er richtig viel bewirkt hat, dass sich so viele bekehrt haben durch ihn. So wird sich euer Glaube bewähren und sich wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer vollkommen gereinigt wurde. Lob, Preis und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Euer Glaube wird beständiger und purer als Gold. Aber Gold muss leider in den Feuerofen. Es muss geschmolzen werden, es muss rausgefordert werden, es muss gereinigt werden. Es ist ein schmerzhafter Prozess. Es wird erst heiß und schmerzhaft und das Feuer kommt, aber die ganze Schlacke geht raus. Die ganzen Verunreinigungen gehen raus. Das ist ein schmerzhafter Prozess, aber ein gigantischer. Genauso wie bei einem Diamant. Ganz viel Druck, ganz viel Gewicht, ganz viel Schleifen, ganz viel Politur. Aber am Ende wird er so kostbar und so wertvoll. Und das wirst du auch. Du bist schon wertvoll. Aber wie viel du bewirken kannst, wenn Gott dich im Schmelzofen verändern darf. Wie viel Gott durch dich bewirken kann, ist nicht in Worte zu fassen. Dann strahlt dieses Gold so hell wie im Himmel, dass du durchschauen kannst und es so hell leuchtet, dass es so klar und so rein ist, dass du denkst, boah, dass die Menschen um dich rum merken, boah, das ist so eine bedingungslose Liebe, so eine pure, übernatürliche Liebe, wie sie noch nie erlebt haben. Sie sehen das Licht in dir, dieses Gold leuchten. Und da ihr es so liebt, wenn ich Lieder habe, die perfekt dazu passen, habe ich auch heute wieder ein Lied, das Gott mir schon vorher gezeigt hat und perfekt zu der Predigt jetzt passt, das genau diesen Prozess im Feuerofen beschreibt. Das Lied ist Englisch, ist eigentlich von Maverick City Music, ist aber in dem Fall, das was ich euch zeige, von Influence Music mit Matt Gilman. Ist aber wurscht. Naja, ich übersetze euch kurz den Text und dann könnt ihr das Lied genießen und den Prozess hoffentlich laufen lassen. Wenn der Altar der Ort ist, an dem du uns begegnest, dann nimm mich genau dorthin. Alles, was du von mir brauchst, ist ein Opfer und ich will das lebendige Opfer, die lebendige Hingabe und die Aufopferung sein für dich. Du bist ein Feuer, du bist ein Veredeler, der uns formt im Schmelzofen, der uns in den Schmelzofen gibt, uns anheizt. Ich möchte von dir gebraucht werden. Ich möchte durch dein Feuer geläutert und gereinigt werden. Ich möchte geprüft werden, veredelt werden. Du nimmst, was dein Herz verlangt, was es begehrt. Hier ist mein Leben. Herr, deine Herrlichkeit. Wenn deine Herrlichkeit hereinbrechen will, dann lass sie fallen. Wir wollen alles. Herr, dein Feuer ist verzehrend. Füll diesen Ort. Entfache das Feuer. Setz alles in Flammen. Denn ich will die lebendige Hingabe sein. Reinige meine Hände, veredle, läuter mein Herz. Ich möchte für dich brennen, nur für dich. Nimm mein Leben als Opfer, als Hingabe. Ich möchte für dich brennen, nur für dich. Das ist der Text des Liedes. Und ich glaube, ihr merkt schon selbst, dass es ein sehr herausfordernder Text ist. Und während dem Lied spricht der Prediger und erzählt, dass er das Lied gehört hat und sich dachte, boah, das ist ein ganz schön heftiger Text. Und ich weiß nicht, ob ich diesen Text singen kann, ob ich diesen Text beten möchte. Es macht mir Angst, weil wenn ich es bete, weiß ich, dass du antworten wirst, Herr. Und ich weiß, dass dieser Prozess im Feuer nicht leicht sein wird. Aber er sagt, ich will dieses Lied singen, weil ich weiß, dass Gott gut ist und weil ich genau das erleben möchte. Und er beschreibt dann auch noch, dass eben Heiligkeit genau dieser Prozess ist, wo wir nicht die Zähne zusammenbeißen müssen und die Fäuste zusammenpressen müssen, um der Sünde zu widerstehen, sondern dass der Prozess ist, auf den Heiligen zu achten, auf den Heiligen zu schauen, der, der heilig ist. Dann schaffen wir es. Ich hoffe, ihr versteht den Text. Ich werde jetzt nicht alles übersetzen. Eigentlich ist es recht einfaches Englisch. Aber falls ihr doch die Übersetzung nachher wollt, die gebe ich euch. Aber genießt einfach dieses Lied. Und wenn ihr bereit seid für diesen krassen Prozess, wirklich in den Schmelzofen zu kommen, wo Gott prüfen kann, wie viel Schlacke ist in deinem Herz. Wie viel pures Gold ist da. Dieser Prozess ist nie leicht. Das tut weh. Aber es macht uns so wertvoll. Und so rein, wenn du das von Herzen betest und mitsingst in deinem Herz, dann wird Gott antworten. Das verspreche ich dir. Yeah. We love your praise. We love your praise. Holy Spirit, come, come and move. Come here and move in our midst. 'Cause we want more than just a song, more than just words. We want you. For an offering, yeah. It's right here, my life is here, and I'll be a living sacrifice for you. You're a fire, the refiner. I wanna be consumed, see. I wanna be tried by fire, purified. Purify, you take whatever you desire. Lord, here's my life. See it again. I wanna be tried by fire. Purify, you take whatever you desire. Lord, here's my life. And if your glory wants to come in. Oh,
Here's my life. Here's my life. Then clean my hands, purify my heart. I wanna burn for you, only for you, and take my life as a sacrifice. I wanna burn for you, only. Want to share real quick as we continue in worship. I first heard this song about a month ago, maybe 2 months ago, and I heard it, and honestly the lyrics to this song scared me a little bit. And maybe some of you in the room are feeling a little hesitancy as we're singing these words, like, burn me, God, I want to be refined in fire. That's a scary prayer to pray. That's a scary prayer. And I remember going, God, it's a beautiful song, but I don't want to sing that because I know that you're going to answer me and I'm not going to like it. I said, Lord, it's beautiful. I don't want to put myself in that position though. And the Lord answered me, and it was such a tender moment. I remember hearing the voice of Holy Spirit. He goes, well, holiness is not gritting your teeth and clenching your fists just to say no to sin. Holiness. He said, be holy as I am holy. And I remember going, God, be holy as you're holy. Yeah, right. That's impossible. Well, God wouldn't have called you to be holy as he's holy if it's actually impossible to be holy like he's holy. And he told me, he goes, it's not just gritting your teeth and clenching your fists and beating at the air, trying to resist sin and say no. Oh, no. But he goes, actually, the way into holiness is simply to look at the one who's holy. The seraphim around the throne, they're called the burning ones. The word seraphim actually means the burning ones. And day and night, they do nothing else but just look at God. The way into holiness, the way into righteousness, the way into purity is simply to look at the one who's holy. Simply to look at the one who's righteous, the one who's pure. Because Jesus, you are worthy to receive a pure and spotless, righteous bride. Jesus, you're worthy to receive what you died for. You're worthy to receive what you paid for. You're worthy to receive us presented blameless and holy before you. So I invite you, church, we're going to sing this. Purify my heart. Clean my hands. Purify my life. Take my life as a living sacrifice. I want you to sing it because you're invited in to a holiness. You're invited in to the pleasures of purity in a way that you've never experienced before. So we're going to sing this again. Clean my hands, purify my heart, because God, you're worthy to receive me as pure and holy. Oh, sing, clean my hands, come on. Purify my heart. I want to burn for you. Only for you. Sing. Take my life as a sacrifice. I want to burn for you. Yeah. Only for you. Clean my hands. Clean my hands. I'll sing it out. Purify my, I want to burn for you. Only for you. Take my life as a sacrifice. I want to burn for you.
Herr, wir wollen brennen für dich. Wir wollen brennen für dich. Reinige unsere Herzen. Reinige unsere Hände. Zeig uns den Weg in deine Heiligkeit. Lass uns in jeder Lebenslage auf dich schauen, denn du bist der, der heilig ist. Wir wollen für dich alleine brennen. Für dich wollen wir brennen. Entfach das Feuer in uns. Führ uns in deine Heiligkeit und in deine Nähe. Wenn wir auf dich schauen, dann wissen wir, was Reinheit ist, was Gerechtigkeit ist und was Heiligkeit ist. Dafür danke ich dir, Herr. Herr, veredle uns noch mehr. Zeig uns den Weg, zeig uns die Wahrheit, zeig uns, wie wir in jeder Anfechtung einfach Kraft haben, nach vorne zu schauen und einfach diesen Punch dem Teufel ins Gesicht zu klatschen, den er umhauen wird. Herr, ich danke dir, dass du immer bei uns bist, dass du uns die Kraft in allem gibst. In jeder Anfechtung gibst du uns die Kraft. Ich danke dir, dass du uns die Weisheit gibst und ich danke dir für dein lebendiges Wort. Ich danke dir, dass du so viel für uns bereithältst, dass du so viel Antwort für uns hast. Und ich danke dir, dass dieses Wort für jeden irgendwie Veränderung bringen wird, dass du einfach in die Herzen sprichst, in die Herzen siehst. Und ich danke dir, Vater, dass du ein so guter Gott bist, dass du ein gnädiger Gott bist, dass du uns liebst und dass du treu bist, dass wir wissen, dass du treu bist. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Amen.